Ja, damit fangen wir mit dem zweiten Teil der Sitzung zu Interpretationen an. Und ich würde ganz gerne einen Überblick über die letzte IC-Sitzung geben, nicht auf Basis schon eines veröffentlichten Updates. Insofern ist das Ganze auf Basis bisheriger eigener Erinnerung und Zusammenfassung. Wir haben von den Themen der laufenden Agenda sehr spezifisch IFS 11 besprochen, auch relativ langwierig. Das war von dem Zeitanteil das größte Thema. Was haben wir zu IFS 11 diskutiert? Bei IFS 11 geht es eben darum, wie sind Other Facts and Circumstances zu werten, zu beurteilen vor dem Hintergrund dessen, dass man gleichwohl eigentlich eine Legal Entity hat, also eine abgegrenzte Rechtsform auch, potenziell gegebenenfalls zum Schluss kommt, eine Joint Operation zu bilanzieren und unter welchen Sachverhalten das denn nun passieren kann. Der IFS 11 hat dazu ein Illustrative Example, wo es ein Unternehmen gibt, welches seinen vollständigen Output an die beiden Venture-Partner veräußert und hat darüber hinaus relativ wenig Guidance. Was den Staff dazu veranlasst hat, und man kann das im Rahmen der Papiere relativ schön sehen und nachvollziehen, mal illustratorisch unterschiedliche Beispiele zu gestalten, wie sich denn so eine Abnahme gestalten kann. Man könnte sich vorstellen, dass eine solche Abnahme auf Basis eines Kostenpreises passiert. Man könnte sich vorstellen, dass eine solche Abnahme auf Basis eines Fair Values passiert. Man könnte sich auch vorstellen, dass es im Rahmen der, ich sag erstmal, Erstellung des produktiven Assets gegebenenfalls noch Garantien gibt von dritter Seite. Man könnte sich vorstellen, dass keine Abnahmeverpflichtung der beiden Partner gegeben ist, sondern man gegebenenfalls über Call- und Put-Strukturen arbeitet. Wir haben diese Beispiele diskutiert. Der Staff ist mit einem bisher noch unbestimmten Konzept von Inferred Rights and Obligations dahergekommen, um diese Wertungen vorzunehmen. Bisher unbestimmt, weil dieser Begriff auch in IFS 11 als solcher so nicht genannt wurde. Im Rahmen der Diskussion zeigte sich, dass grundsätzlich im Prinzip immer dann, wenn ich über einen längeren Zeitraum tatsächlich auch mit den Cashflows die Verbindlichkeiten des Unternehmens begleiche, indirekt eben über die Abnahme des Produktes, ich auf jeden Fall in Anwendung einer Joint Operation bin. Wir haben auch diskutiert, wie das aussieht mit Call- und Put-Strukturen. Bei den Call- und Put-Strukturen war die Auffassung des Staffs, und nicht nur des Staffs, sondern die Mehrheit hat sich dem dann tendenziell angeschlossen, dass man sagt, ich habe in dem Moment ja keine Verpflichtung der Abnahme, sondern gegebenenfalls nur ein Abnahmerecht und deshalb bin ich in einem anderen Modell. Die Beispiele waren allesamt so gestrickt, dass im Rahmen der Joint Operation ein produktives Asset erstmal erstellt wurde. Insofern relativ einseitig. Und ich habe dann auf Basis dieser Fälle mal versucht, das etwas zu modifizieren, auch darzustellen, wo die Probleme teilweise in der Praxis bestehen, dass man gegebenenfalls nicht davon sprechen kann, dass in der Construction Phase in Anführungszeichen wirklich ein Asset generiert wird, sondern sich eventuell hinterher erst noch herausstellt, ob es ein Asset ist. Also wenn ich eben gerade an Development denke und es ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, erstmal gemeinsam etwas zu entwickeln und dann im Nachhinein es zu vermarkten. Auf Basis der gestellten Fragen kam man dann sehr schnell dazu, das ist so reichhaltig und den Schluss, den der Staff gezogen hat in Bezug auf Incurred Rights und Obligations, eine solche, in Anführungszeichen, freimütige Interpretation, dass man das Ganze dann wieder an das Board zurückgeschickt hat und hat gesagt, na gut, okay, dann erzählt ihr uns doch mal bitte schön, was ihr mit Other Facts and Circumstances gemeint habt. Insofern sind wir jetzt wieder in der unschönen Situation, gleichwohl auch Boardmember mit am Tisch waren und den Sachverhalt als solchen auch oder den Punkt auch gesehen haben, dass es eben für das IC schwer ist, das zu interpretieren, ohne dass es aus dem Standard heraus eine konkretere Guidance gibt, wie man damit umgehen will. Das heißt, es wird demnächst eine Konsultation geben mit dem Board, wo das Board dazu dann nochmal Stellung nehmen soll, was sie damit gemeint haben, wie sie Form und Substance dessen einschätzen. Und auf Basis der Erkenntnisse möchte man das Projekt dann weiter handhaben. Man scheut sich aber auf der anderen Seite, ich drücke es mal so aus, zu kasuistisch zu werden, um die Sachverhalte im Einzelnen zu klären, an denen es ja teilweise, das ist jetzt stark persönliche Einfärbung, krankt, dass da sehr viel Judgment eben auch hintersteht. Insbesondere auch so Fragen, wenn ich denn ein Joint Operation habe, auf welcher Basis konsolidiere ich das Ganze, also spreche ich über Kapitalanteile oder spreche ich über Abnahmemengen, sind an der Stelle immer noch unbeantwortet und gegebenenfalls schwierig zu beantworten, insbesondere dann, wenn sich diese Abnahmemengen im Zeitablauf zwischen den beiden Partnern auch immer unterscheiden können. Das soweit zu IFRS 11. Ich weiß nicht, wenn da Fragen bestehen, wahrscheinlich viele. Guido?
Hm. Also ihr habt das eine Thema schon, das ist ja auch kurz angeschnitten. Da gibt es ja auch das Beispiel dafür, dass wenn eben halt die beteiligten Venturer den Output abnehmen und dadurch sicherstellen, dass die Verbindlichkeiten gezahlt werden, dann sind das Other Facts, ganz einfach gesagt, Other Facts and Circumstances, und dann habe ich direkten Zugriff. Ich habe auf jeden Fall für die Liabilities praktisch eine direkte Verpflichtung, weil ich habe mich verpflichtet, alles abzunehmen und dadurch sicherzustellen, dass das Unternehmen die Verbindlichkeiten begleichen kann, und habe dementsprechend dann auch Kontrolle über einen Teil der Assets. Habt ihr auch mal über ein Thema gesprochen, weil das war bei unserem in der letzten Sitzung, als Philippe d'Anjoux hier war, hat das auch mal kurz angesprochen. Ich weiß, dass das diskutiert wird. In Deutschland haben wir das Thema mit den Bauarbeiten, wo da eher weniger das Thema ist, nach meinem Verständnis, Abnahme des Produkts, weil das wird natürlich nicht gemacht von den beiden Beteiligten, sondern es wird verkauft, sondern da geht es eher um die Frage, BGB-Gesellschaft hat die eigene Verbindlichkeiten hin und her. Es gibt auf jeden Fall im Berufsstand wohl jetzt eine eindeutige Meinung, die sagt, nein, das ist ein Joint Venture und kein Joint Operation, war auch auf der IDW-Website. Wir wissen, dass in anderen Ländern das heiß diskutiert wird. Wir haben teilweise Probleme mit holländischen Muttergesellschaften und deutschen Baukonzernen, die das alles anders sehen, denen wir dann lange erklärt haben, wie eine deutsche Bauarge aussieht, was eine BGB-Gesellschaft ist und so weiter. Wir wissen, dass es in Frankreich ein großes Thema ist, deswegen auch von Philippe d'Anjoux angesprochen. Habt ihr dieses Thema auch
angesprochen? Überhaupt nicht. Das Einzige, was klargestellt wurde, ist, dass es in irgendeiner Form eine, ich sag mal, Cash-Kaskade oder eine Zahlungsstrom-Kaskade geben muss, die entsprechend durch legale Rechte abgesichert sein muss, um eben die Verpflichtungen des Unternehmens zu treffen. So, diesen Punkt hat man sehr eindeutig herausgestellt, und das andere ist dann in Anführungszeichen, ja, bleibt dann vermeintlich im Management Judgment, beziehungsweise man weiß eben nicht, inwieweit Substance over Form oder Form over Substance an der Stelle zählt, weil ich natürlich das Problem habe, dass ich, wenn ich eine eigene Legal Entity habe, erstmal eine Form habe, und die Frage ist, wie habe ich die Substance an der Stelle zu werten, ja, und genau vor diesem Hintergrund ist es, Philippe d'Anjoux war eben auch anwesend, hat auch erkannt, dass das auch für das IC problematisch ist, an der Stelle weiter zu werten, ohne diese Other Facts and Circumstances, die im Standard handwerklich vielleicht ein bisschen hätten konkreter ausgestaltet werden können, weiter durchleuchtet zu haben, und wir jetzt auch das Problem haben, dass wir natürlich nicht wissen, was war denn die Intention des Board damals, als sie das so geschrieben haben, und das auch nicht eindeutig ablesbar ist. Dem haben sogar mehrere Boardmitglieder zugestimmt, dass diskussionswürdig ist und wir deshalb auch gesagt haben, es nützt nichts, wenn wir als IC da jetzt in irgendeiner Form vorpreschen und hinterher das Board sagt, nee, das war doch von uns ganz anders gemeint. Also wir befinden uns da in diesem klassischen Spannungsfeld wieder und konnten das an der Stelle auch nicht auflösen, gleichwohl ich mir persönlich eben gewünscht hätte, dass man irgendwie ein bisschen mehr, ich sag mal, Substanz oder festeren Boden da bekommen hätte. Auf der anderen Seite halte ich für die Frage, ich sag mal, Zahlungsstromkaskaden, finde ich die Beispiele, die der Staff gebracht hat in diesem Papier, sehr gut. Und ich glaube, die kann man auch, wenn man selber Anwendungsfragen hat, in diesem Bereich auch erstmal als eine vernünftige Grundlage heranziehen, falls man selber Schwierigkeiten in der Evaluation hat. Nur, wie gesagt, die bilden nur einen Teilausschnitt da. Spezifische weitere führende Probleme, wovon es noch viele in IFRS 11 zu geben scheint, was wir erkennen, weil der Standard ist ja noch nicht so lange draußen und wir haben mehrere Anfragen eben beim IC diesbezüglich, die werden eben dadurch nicht geklärt. Also an der Stelle, denke ich, können wir und sollten wir und brauchen wir auch nichts weiter zu tun in Bezug auf Kommentierung oder Senden von irgendwelchen Signalen, sondern das wird jetzt dann interessant, wenn Michael Stewart oder Wayne Apton dann mit der Message vom Board zurückkommt und man dann tatsächlich hört, wie man dort weiter vorzugehen gedenkt. Weiteres Thema laufende Agenda haben wir schon vorweggenommen bei IAS 12 vor dem Hintergrund, wie gesagt, dass es ein Amendment geben soll, dass es dazu ein Beispiel geben soll, und wir haben besprochen, dass wir das gegebenenfalls potenziell, wenn das dann feststeht, beim nächsten Mal diskutieren. Dann haben wir ein sehr, meines Erachtens, interessantes Thema, welches uns auch bei einigen Gesellschaften in Deutschland berührt. Das ist die Frage, wo habe ich denn oder wie sind Core Inventories abzubilden? Was sind Core Inventories? Man muss sich das so vorstellen, dass in bestimmten Industrien, beispielsweise Speicher, also wenn ich irgendwelche Gasspeicher oder sonst was habe, Pipelines, aber auch metallverarbeitenden Betrieben, in den Produktionsstätten als solches eine, ich sag mal, bestimmte Mindestmenge vorhanden sein muss, ohne die ich überhaupt nicht produzieren kann. Bei einer Metallschmelze ist das dann die komplette Kupferwanne, drücken wir es mal vereinfacht aus. Bei Gasspeichern ist es eben so, dass ich, wenn ich nur noch einen bestimmten Minimaldruck habe, dann ist es sehr aufwendig, das restliche Gas daraus zu holen. Und bei einer Pipeline brauche ich das eben immer, damit überhaupt etwas fließt, dass ich eine bestimmte Mindestfüllmenge habe. Ja, so. Die Frage, die hier gestellt wurde, ist, dass als Vorratsvermögen im Sinne von IAS 2 oder ist es als, ich sag mal, Komponente der Produktionsanlage zugehöriger Anteil zu bilanzieren, insbesondere vor dem Hintergrund auch der Bewertung. Dadurch, dass das bei einigen Industrien durchaus nennenswerte Größen sein können, bei vielen vielleicht nicht, aber doch bei einigen, ist das auch ein Thema, welches natürlich, und da kam das Thema auch her, für das Enforcement eine wichtige Frage ist. So, die Diskussion ging in eine Richtung, dass man, wenn man klar erkannt hat, dass das zum Betrieb der Anlage notwendig und langfristig angelegt ist und man das da auch nicht einfach wieder herausholen kann, tendenziell eben zu diesen Core Inventories und damit nach IAS 16 zu bilanzieren ist, gleichwohl man eben gesagt hat, es fällt schwer, die Grenze zu ziehen, und war sich auch nicht so sicher, welche Möglichkeiten, ich nenne die einfach mal Arbitrage-Möglichkeiten, es in bestimmten Industrien denn geben mag, um gegebenenfalls diese Vorräte zu minimieren, herunterzufahren, doch am Markt vielleicht zu verkaufen, danach wieder aufzufüllen. Darüber hinaus wurde natürlich dann auch das Argument gebracht, ja, aber wenn man jetzt da im Bereich IAS 16 sind das nicht irgendwie stille Reserven? sicherlich kann man die Auffassung vertreten, aber dann frage ich mich, wo ist der Unterschied zu, sagen wir mal, generell Real Estate, wo ich meine Produktionsanlage drauf baue, wo ich auch das Grundstück eben benötige, um überhaupt produzieren zu können und wo sich potenziell vielleicht auch stille Reserven daraus entwickeln können. Nichtsdestoweniger trotz hat das Ganze eine überraschende Wende genommen, nämlich dazu, dass man gesagt hat, wir machen daraus keinen NIFRIC, sondern wir wollen dort eine Interpretation tatsächlich erlassen, was zu Core Inventories tatsächlich zählt und nicht. Und ich denke insbesondere eben die Abgrenzungsproblematik in bestimmten Industrien, Öl und Gas insbesondere, führt dazu, dass man sich das intensiver anschauen will und auch vorsichtig dann, sagen wir mal, die Borderline justieren will. Der Staff ist jetzt dazu aufgerufen, ein bisschen weiteres Outreach zu machen und mit Vorschlägen zu kommen, wie man diese Abgrenzung definieren könnte. Und es ist vorgesehen, das demnächst eben wieder auf der Agenda zu haben.
Hat man denn schon, weil das ist eben kurz angesprochen, bin mir nicht sicher, ob das jetzt die endgültige Entscheidung ist. Was man gesagt hat, es gibt so Abgrenzungsprobleme, da müssen wir noch dran arbeiten. Aber wenn wir die Abgrenzungsprobleme in den Griff bekommen, dann sind diese Core Inventories im IA 16, finde ich jetzt irgendwie seltsam. Dann willst du nicht mehr Inventories nennen. Ja. Das sind für mich eher Betriebsstoffe oder sonstiges. Dahin. Die wären dann eher im 16 oder sagt man, nee, da müssen wir auch nochmal überlegen.
Also mein eindeutiges Verständnis war, dass man schon erkannt hat, dass es sachgerecht ist, bestimmte Komponenten in IAS 16 abzubilden und mit IAS 16 abzubilden und den Rest dann in IAS 2. Und es geht nur darum, diese Trennlinie irgendwie festzulegen und zu sagen, dass man da Klarheit hat, was es denn jetzt nur tatsächlich ist. Und ich denke, das ist schwierig, weil man wirklich in die unterschiedlichsten Industrien eben reinschauen muss. Ich war etwas verwundert, dass man abgebrannte Kernbrennstäbe in Frankreich angeblich wie Vorräte darstellt. Also wie gesagt, da je nachdem, in welcher Industrie man da ist, wird das sicherlich sehr schwierig. Deshalb frage ich mich auch noch, inwieweit das gelingen wird und schaue insofern gespannt auf das, was an der Stelle kommen mag. Dann sind noch weitere Fragen dazu, sonst würde ich mit dem nächsten Thema weitermachen. Das war IAS 8. Bei IAS 8 geht es insbesondere um die Frage Change in Accounting Estimate oder Change in Accounting Policy. Wir haben uns spezifisch damit befasst, Change in Accounting Estimate. Und wie man ein Change in Accounting Estimate besser abgrenzen kann. Was man möchte, ist eine klarere Guidance zu haben, unter welchen Bedingungen man denn dann, wenn man einen Methodenwechsel vornimmt, von einem Change in Accounting Estimate sprechen kann. Methodenwechsel kann das eine sein, das andere kann auch sein, dass ich andere, ich sag mal, Input-Variablen nutze. Machen wir es mal Beispiel, wenn wir jetzt an die Pensionsbilanzierung denken, Methodenwechsel wäre dann gegebenenfalls halt wenn ich von meiner Regressionsanalyse ändere, ja, oder Input-Parameter wäre, wenn ich sage, okay, ich verbreitere jetzt mein Portfolio von Bonds, die entsprechend darunter fallen. Und wie sieht das aus? Sagen wir, muss ich immer besser sein oder reicht eine gleiche Wertigkeit der Information und kann ich gegebenenfalls auch, sagen wir, potenziell leicht schlechter werden? Mir war das wichtig, weil es ging erst in die Richtung equally or more relevant information. So, und gerade dieses Equally finde ich bemerkenswert, weil es ja teilweise Entwicklungen geben kann, dass man auf ein Verfahren abstellt, was, sagen wir mal, einen fast so guten Schätzwert liefert, welches aber wesentlich günstiger ist. Das heißt, wenn ich eine Cost-Benefit-Analyse mache, so, was zählt denn dann? Und kann ein Enforcer wirklich hingehen und sagen, nee, an der Stelle, die Information ist aber ganz leicht schlechter und deshalb darfst du nicht umstellen. Insofern habe ich den Punkt ein bisschen gechallenged. Grundsätzlich möchte man das jetzt Ganze auch nochmal dem ISB vorstellen, um da entsprechend auch mehr Guidance zu bekommen, weil der Standard als solcher eben im Rahmen der bestehenden Paragraphen dazu nicht mehr hergibt, aber man hat das Thema schon eben als wichtig erkannt und auch aus einer Preparer-Sicht muss ich sagen, dass ich es relevant empfinde. Aus einer Enforcer-Sicht kann ich mir das auch vorstellen. Und ich glaube auch, dass das IASB da relativ kurzfristig eine Meinung zu entwickeln kann. zumal wir Vorschläge entwickeln werden, wie man damit umgehen kann. Ja. Ich meine.
Aber das geht dann schon in die Richtung, jetzt nicht nur den letzten Punkt, den du aufgegriffen hast, ja, sondern grundsätzlich Unterscheidung Change in Estimate zu Accounting Principle.
Ja, wobei wir spezifisch eigentlich nur Change in Estimate besprochen haben, wann ich gegebenenfalls diesen Change in Estimate überhaupt vornehmen kann und was dann für Disclosures daraus herrühren.
Ach so. Weil ich dachte, ich hatte es so verstanden, dass auch ein anderes oder vielleicht das wichtigere Thema war, wo habe ich die Trennlinie, Change in Accounting Policy, da ist aber gar nicht drauf eingegangen.
Ja, da denkt man, ist die Trennlinie relativ in Anführungszeichen einfach. Man denkt es, wie gesagt, weil in dem Moment, wo ich einen Methodenwechsel habe, und das sagt auch IFRS 13, glaube ich, in der Levelbewertung oder in der, da gibt es irgendwie ein paar Hinweise, also durchaus meine Methoden ändern kann oder meine Input-Parameter und damit nicht ein Change in Accounting Policy habe. Also man hat den Change in Accounting Policy eher sagen wir, reduziert auf die Policy-Möglichkeiten, die denn tatsächlich ein Standard auch bietet. Ich weiß, dass wir mal eine Diskussion geführt haben, insbesondere in Bezug auf Änderungen Zinssatz, oder Verfahren, wenn ich jetzt unterschiedliche Aktuare habe und da wird dann die Methode gewechselt, ist das nicht gegebenenfalls dann schon ein Change in Accounting Policy? Ja. Das hat man etwas großzügiger gesehen, jedenfalls war das mein Eindruck.
Wenn das so käme und man macht das in dem Wording klar, dann wäre das schon relativ interessanter Schritt, sage ich jetzt mal, vollkommen wertfrei. Mhm. Das würde ja, und die Meinung werden ja teilweise auch vertreten von einigen, die sagen, ja, wenn da drin steht Fair Value, das wird zum Fair Value gemacht, dann kannst du den Fair Value, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja, wenn du dazwischen springst, zwischen den Methoden, ist das nur eine Change in Accounting Estimate. Ja. Die Meinung wird ja teilweise vertreten.
Ja, ja, genau.
Wenn das am Ende das, so kommt, das wäre natürlich eine, das wäre schon ein Punkt, der von manchen sehr wahrscheinlich anders gesehen wird.
Genau, ich würde auch sagen, man kann den 13er also nicht automatisch darauf ausweiten, dass ich Änderungen am IS 19 auch als Change in Estimate, also an der Berechnungsmechanik sehen würde, denn wenn ich den 13er lese, würde ich eher sagen, wenn du den Planungshorizont jetzt von mir aus von 3 auf 5 oder von 5 auf 4 oder sowas in dem anpasst, dann ist das im Endeffekt ein Change in Estimate, aber nicht als Accounting Policy Change, den, ob ich daraus ableiten kann, ich kann auch das Bond-Universum nach IAS 19 anpassen, ohne das als Change in Policy anzusehen. Also kann man vielleicht machen, aber bin mir nicht sicher, ob das automatisch der Schluss ist.
Also das war bei dem, was, wenn du jetzt das Bond-Universum ansprichst, das haben wir hier in Deutschland, glaube ich, die letzten Jahre eben erlebt, dass das ausgeweitet wurde. Und das ist bei allen Unternehmen, die ich kenne, auch tatsächlich als Change in Estimate dann bilanziert worden. Deshalb habe ich dieses Beispiel auch bewusst genannt. Oder hat es Siemens? Nein.
Ich will damit halt nur sagen, wenn man jetzt, hat man nur die Frage ans IASB weitergegeben, Guidance im Sinne von Change Accounting Estimate, jetzt habe ich wieder die letzte Tafel sogar vergessen, aber der Unterschied zwischen Policy und Estimate, der wird jetzt nicht weiter an Sie als
Nein, geben. Also den haben wir nicht weiter diskutiert, Nein. sondern man hat sich jetzt auf das Estimate in Anführungszeichen eingeschossen. Okay. Narrow Scope Amendment, Idee. Mal sehen, was das Board wieder dazu befindet. Agenda. Decisions. Ein Thema, welches wir diskutiert haben, ist die Definition von Investment-related Services oder Activities. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass ich eine Investment-Entity habe, die nur aus steuerlichen Gründen so strukturiert ist. So, Frage, Fair-Value-Bilanzierung oder Konsolidierung? Also ist das ein, was dieser Tax-Effekt, kann ich das als Service sehen? Aussage war nein. Das ist also nicht etwas, was Investment-Related Service bedingt. Insofern dann eben auch eine Konsolidierung zum Fair Value. Deshalb haben wir beschlossen, das nicht auf die Agenda zu setzen, weil wir denken, das ist eindeutig, dass steuerliche Optimierung kein Investment-Related Service ist. Ist noch nicht mal ein Service. Ja, aber die Frage war eben adressiert, wie ist das zu sehen? Da haben wir mal eine klare Meinung befinden können und die war eben, wir packen es nicht auf die Agenda und wir begründen es auch und geben aber gleichzeitig den Hinweis, wie denn das Interpretation Committee das Ganze sieht und damit ist, glaube ich, die Frage aber auch geklärt. Dann hatten wir ein Thema, nicht zum ersten Mal, sondern das ist jetzt auch, um eine finale Entscheidung zu treffen, Leases, und zwar die Interpretation von inkrementellen Kosten. Sprich, wie ist es, wenn ich, sagen wir mal, Mitarbeiter habe, die ich relativ kurzfristig entlassen kann, also innerhalb von 2 Wochen oder einer Woche, das war das genannte Beispiel. Sind das inkrementelle Kosten, ja oder nein? Und da war die eindeutige Auffassung, es sind fixe Kosten, ich kann sie nicht hinzurechnen, weil sie eben nicht direkt mit den Leasingverhältnissen, auch wenn die Mitarbeiter in so einer Leasingabteilung sitzen, ich kann sie nicht direkt zuordnen, es sind keine Provisionen oder sonst was, wirklich damit im Zusammenhang stehende variablen Kosten, sondern es sind fixe Kosten und insofern hat man eine ganz digitale Entscheidung getroffen, so wie ich es finde. Nein, und hat das Ganze dann aber auch in einen Niffrig verpackt. Ja, das ist richtig. Wenn man, natürlich ist das auch diskutiert worden, Business Model ja oder nein, also insbesondere, weil es, je nachdem in welchem Rechtsraum man sich befindet, eben schon ein sehr enger Zusammenhang gesehen wird zwischen diesen Mitarbeitern und den hunderten Leasingfällen, die also pro Monat abschließen, aber man hat gesagt, nein, grundsätzlich, es sind fixe Kosten, keine inkrementellen und deshalb, ja, die du natürlich relativ schnell auch wieder in Anführungszeichen dann und ja, aber da man dieses Fass nicht aufmachen wollte, dass man sagt, na gut, da ist jetzt so viel an Möglichkeit dann, wenn wir sagen, ja, was ist es, 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, welcher Rechtsraum, welche Bedingungen und kann man ja 1000 Fälle konstruieren und hat dann gesagt eben, ja, wenn es eh da Kosten sind, dann zählen die eben nicht mit dazu. Finale Entscheidung. Gab es, wenn dazu kein Einwand besteht, einen weiteren IAS 39 Fall, den habe ich beim letzten Mal auch schon vorgestellt, eine Repo-Transaktion, wo ich einen Bondkauf habe, einen Zinsswap und gleichzeitig eine Rückkaufvereinbarung. Und zu dieser Transaktion wollte man keine spezifische Guidance geben und hat aufgrund dessen das nicht auf die Agenda aufgenommen, hat auf die allgemeinen Hinweise in der Implementation Guidance hingewiesen, die 32 für solche Instrumente eben gibt, beziehungsweise 39, gesagt, dass das Judgment erfordert, dass der Einzelfall natürlich individuell zu prüfen ist und man auf Basis dieses Pfades eben zu einem Schluss kommen muss, ob ich jetzt eben gross oder net bilanziere. IFRIC 21, Levies. Da gibt es auch eine eindeutige Entscheidung, das nicht auf die Agenda aufzunehmen. Thema war hier, das habe ich auch beim letzten Mal schon vorgestellt, ein Prorata Threshold. Wenn ich jetzt mein beispielsweise Emissionsrechte, wenn ich jetzt meinen Geschäftsbetrieb einstellen würde, in der Mitte des Jahres, dann würde meine Allokation gegebenenfalls nur auf 50% beschränkt werden. Ich habe aber 60% verbraucht. Jetzt kann ich mich dem zukünftig ja noch entziehen, dadurch, dass ich in der zweiten Jahreshälfte gegebenenfalls weniger produziere. Und deshalb darf ich auch nicht zur Jahresmitte oder zum Quartal oder wann auch immer entsprechend dann eine Rückstellung bilden. No.
Das wird auch so in dem NIFRIC dann gesagt. Also man nimmt sich auf die Agenda, weil man sagt, ich muss bis zum Annual...
Weil man sagt, es ist eigentlich, geht das aus 21 klar hervor. Ich kann mich der Verpflichtung ja insofern noch entziehen, dass ich potenziell eben weniger produziere, ja, und insofern haben wir damit kein Thema. Ich finde es also gerade bei dem genannten...
Interpretation, die ist halt eindeutig. Ja.
So.
Nun, habe ich noch eine Frage. Ja. Würde das auch bedeuten, weil wir ja beim... jetzt muss ich nur schauen, dass ich es richtig hinbekomme. Wenn ich eine bestimmte Baseline habe, wenn ich die reiße, dann muss ich einen bestimmten Betrag bezahlen und ich weiß, ich werde diese Baseline in den Quartalen 1, 2, 3 auf keinen Fall reißen und werde in 4 die Baseline aber voll reißen, dann kann ich auch nicht sozusagen sagen, wenn ich quasi in Quartal 1 bis 3 antizipiere, dass ich die Baseline in 4 reißen werde, dass ich sagen werde, das, was ich in 4 erwartet reißen werde, kann ich jetzt schon mal anteilig aufbauen.
So wäre meine Vorstellung.
Das ist interessant.
Okay. Weil ich kann mich ja in dem Prinzip immer noch entziehen, wenn ich sage, okay, ich fahre meine Produktion runter. Das ist natürlich ein bisschen artificial. Ich meine, wir kennen die ganzen Diskussionen auch in Bezug auf bestimmte Steuern, Property Tax und was auch immer. Wobei das gegebenenfalls auch noch von Land zu Land ausgelegt werden muss. In Deutschland da nicht so von betroffen sind, in den USA meines Wissens immer noch in Diskussion ist, wie man damit umgeht, also noch nicht mal eindeutig geregelt. Aber das ist eben IFRIC 21 und die vermeintlich etwas unrunde Schwungmasse in IAS 37, wenn wir vielleicht demnächst alle heilen können durch das neue Conceptual Framework, da wird es sicherlich unterschiedliche Ansätze geben. Und das ist richtig, aber der hätte ja dann die Implikationen durch das Framework, dass man sich den irgendwann einmal wieder anschaut und vielleicht findet man dann den Königsweg, gleichwohl ich auch glaube, dass das herausfordernd ist. So, dann gab es ein paar tentative Agenda Decisions und eins, das ist auch so ein Ping-Pong-Spiel zwischen dem Board und dem IC. Da geht es um die Frage, welche Disclosure Requirements bestehen denn in Bezug auf das Assessment von Going Concern? Und Martin, du kannst gerne stimmen. Es war so, dass das IC gesagt hat, wir können da eigentlich relativ wenig zu sagen. Wir sehen, dass das ein valider Punkt ist, dass Board hat diskutiert, ob es dazu und welche Anforderungen es dazu genau gibt, hat aber aus dem, ich sag's einfach mal so, aus der Angst heraus eine self-fulfilling prophecy zu entwickeln, im Zusammenhang mit jeweils unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen im Land, wo denn dann der Abschluss veröffentlicht wird, davon Abstand genommen, eine dezidiertere Meinung zu solchen Disclosures zu finden. Das ist dann dem Interpretation Committee wieder vorgetragen worden. Dort gab es unterschiedliche Meinungen dazu, insbesondere, dass man gesagt hat, vor dem Hintergrund der jüngeren Erfahrungen heraus der Finanzkrise wäre das schon ein Punkt, der eben besonders sensibel und wichtig ist. Auf der anderen Seite sieht man auch keine weiteren Möglichkeit als IC da jetzt etwas zu tun. Hat aber generell dann nochmal den IAS 1, Textziffer 122 gefunden, wo es im Prinzip, wenn man Management Judgment an den Tag legt, um bestimmte Dinge eben zu bewerten, darüber gegebenenfalls eben auch zu berichten hat. Und sagt, naja, im Prinzip könnte man auch sagen, das ist damit hinreichend abgedeckt als Krücke. Und insofern dann auf den IAS 1 122 verwiesen, gesagt, wenn ihr also das so seht, dass Going Concern wirklich arg in Frage gestellt ist, dann ist natürlich auch gegebenenfalls ein Bewertungsansatz in Frage zu stellen. Insbesondere wenn ich beispielsweise einen Impairment-Test mache, mache den auf Basis von Value in Use und weiß, so kann er eigentlich, das ist sehr, sehr stark in Frage gestellt, habe ich damit natürlich ein Issue und eigentlich würde man dann erwarten, dass an den Stellen da etwas steht, beziehungsweise in der Vergangenheit auch stand. So, aber
dazu das, vielleicht noch ein Satz. Ja. Ich meine, das war ja im Board und die Konflikt war natürlich, dass vorgeschlagen wurde, dass man eigentlich brutto disclosed. Wenn man also, weiß ich, Unsicherheit hat über Going Concern, natürlich an das Ereignis da war Unsicherheit, aber natürlich hat natürlich auch Management Action, das heißt, ich habe vielleicht schon einen Plan oder weiß ich, konkrete Pläne, die eben, weiß ich, diese Unsicherheit oder diese Maßnahme bekämpfen oder mitigieren würden. Und es wurde vorgeschlagen im Board, dass man eben auch, wenn man, weiß ich, sage ich schon, einen konkreten Plan hat, trotzdem, weiß ich, disclosen muss, unter Going Concern, dass man erhebliche Unsicherheiten im ersten Schritt hat. Also eine Bruttobetrachtung und Disclosure aufgrund dieser Bruttobetrachtung. Und da hat sich die Mehrheit des Boards gesagt, das kann eben nicht sein. Also wenn ich zum Beispiel, weiß ich, eine Refinanzierung quasi, weiß ich, jetzt ausläufe, mich Unsicherheit habe, aber doch konkrete Pläne habe schon, vielleicht der anderen, weiß ich, Kreditgeber habe, dass man eben jetzt nicht, weiß ich, dann unter Going Concern disclosen muss und sagt, ich habe da Unsicherheit, aber auf der anderen Seite, ich habe schon wieder, weiß ich, da konkrete Pläne, um diese Unsicherheit entgegenzutreten. Das war der Hauptgrund, dass man sagt, okay, das abzulehnen. Und jetzt natürlich, das IFRIC war, glaube ich, nicht zufrieden mit unserer Antwort, weil, ich sag mal, von Wirtschaftsprüfern vielleicht diminiert ist und sagt, weiß ich, okay, ich muss aber trotzdem, weiß ich, das kann nicht sein, dass ich als Wirtschaftsprüfer das immer machen muss, sondern muss Disclosure muss verbessert werden. Natürlich, IFRIC jetzt zurückkommt und wieder, weiß ich, so ein Brutto-Disclosure natürlich fordert, wird das wieder vom Board, glaube ich, abgewatscht und gesagt, weiß ich, so geht's nicht. Dass man natürlich, wenn man auf Netto-Basis eine Unsicherheit hat, aber das steht im Disclosure auch schon so drin, dann kann man, glaube ich, gar nicht falsch interpretieren. Von daher weiß ich nicht, was das jetzt soll, dass das IFRIC das nochmal jetzt hinweist und sagt, unter IFRS 1, wenn ich Significant Judgment habe, muss ich das jetzt unbedingt nochmal disclosen.
Das war vielleicht dann auch nur das Zeigen der langen Nase, keine Ahnung. Max. Es wird ja auch eine Non-Agenda-Decision werden, das heißt, man nimmt es von der Agenda runter und in der Ablehnung illustriert man das Ganze nochmal und macht nochmal deutlich und das... Ich meine, wie kommt sowas zustande, insbesondere eben auch durch Regulatoren, dass man sagt, ja, aber insbesondere wenn ich einen Nettofall habe, sieht man eigentlich unter IAS 1, 122 auch in der Vergangenheit dazu schon was, sodass man, wenn man auf Nettobasis tatsächlich ein solches Risiko hätte, vermeintlich dann den Enforcer die Möglichkeit hat, auf diesen NIFRIC zurückzugreifen, zu sagen, hier, eigentlich hätten wir da auch ein bisschen was erwartet. So, aber mehr kann das IC an der Stelle sowieso nicht machen.
Ich glaube, es ist nur wichtig, darauf hinzuweisen, dass ich verstehe das für Fälle, wo ich sage, oh, ich habe vielleicht finanzielle Probleme, da könnte ich in die Knie gehen, aber ich habe ja schon mit Banken gesprochen, das geht schon alles. Mhm. Würde ich auch sagen, also darüber zu berichten, nee, muss ich nicht, nee, kann ich, ja, vielleicht geht es auch. Aber was in vielen Fällen ja nicht passiert ist, wenn man sagt, ach ja, wir könnten uns das und das vorstellen und vielleicht haben wir da noch eine Möglichkeit und ich habe so zwei oder drei Optionen, die aber schon mit Unsicherheit behaftet ist, dass in den Fällen auch nicht berichtet wird. Und dass du jetzt gerade gesagt, das müsste man eigentlich machen, das wäre gut, wenn man das dann nochmal in dem NIFRIC auch klarstellt und sagt, in solchen Fällen müsst ihr ja jetzt schon was berichten, weil manchmal sind das natürlich dann auch, da klammert man sich an den letzten Strohhalm und nur gesagt, wenn mir der Himmel auf den Kopf fällt, dann passiert das.
Ja, wenn ich auf Netto-Basis signifikant Unsicherheit habe, ja, dann muss ich berichten, das ist, glaube ich, klar.
Ja, aber...
Aber was vorgeschlagen war, war eben die Berichterstattung ohne Management-Action. Und das finde ich total falsch.
Nee, das ist...
Und das war ja, was ich, der erste Vorschlag. Disclosure unter Going Concern ohne Management-Action. Das kann es nicht sein.
Genau. Also wenn die Management-Action dazu führt und die hat auch eine hinreichende Sicherheit, und das ist für mich der wesentliche Punkt, wenn ich sage, ich habe da Kreditlinien ausgehandelt, das ist alles kein Thema mehr, dann macht das keinen Sinn. aber in vielen Fällen sieht es anders aus. Da gibt es nämlich nicht klare Pläne, da wird da irgendwas gewünscht und dann sagt man, wenn wir das und das machen, dann kommen wir immer noch raus. Und dafür, nehme ich jetzt deinen Worten, ist es so, dass man das auf jeden Fall dann gross disclosen muss oder brutto, und das wäre nicht schlecht, wenn das dann in dem Wording auch drin steht. Wenn man sagt, ja, da ist der Standard eigentlich klar, weil das wird in vielen Fällen auch nicht gemacht.
Also wie gesagt, das ist ein Niffrig, der ergehen wird. Man wird darauf hinweisen, dass, und deshalb hatte ich dieses Beispiel mit dem Permintest, weil ich das eigentlich ziemlich passend finde. Wir haben das zwar nicht ex pressis verbis diskutiert, sondern ich habe das hier nur zur Illustration jetzt genutzt. Aber da habe ich ja tatsächlich, ich sag mal, sehr weitreichende Annahmen, die ich treffe. Und wenn die mit einem sehr hohen Maß an Unsicherheit verbunden sind, ich berechne Value in Use, gleichwohl ich hinreichende Gefahr sehe, dass ein Going-Concern eventuell in Frage gestellt wird, dann bin ich meines Erachtens dabei, gegebenenfalls etwas da zu erwähnen oder eine andere Bewertungsmethode an den Tag zu legen. Nächster Fall ist ein IAS-12-Fall. Also grundsätzlich geht es auch immer irgendwie um IAS-12 und IAS-39. Da geht es um Sachverhalt. Ich glaube, Guido, den haben wir von euch noch geerbt. Geht es darum, dass ich praktisch in einer Legal Entity Hülle ein einzelnes Asset habe, wie beispielsweise ein Bürogebäude oder sonst was. Und die Frage ist, ist denn der Ausweis latenter Steuern dann sachgerecht, weil ich sie auf der einen Seite auf der Ebene der Einzelgesellschaft und dann nochmal auf der Ebene des Konzerns in Bezug auf mein Investment ermittle und ich ja in der Regel nicht vorhabe, meinen Einzelvermögenswert durch Veräußerung aus der Legal Entity heraus abzugeben, sondern dann die Legal Entity ja mehr oder minder immer Teil des Vermögenswertes ist und immer mit abgeht. Impliziert das, dass ich meine latenten Steuern gegebenenfalls ökonomisch sachgerechter abbilden könnte und der Standard an der Stelle gegebenenfalls, sagen wir, optimierungsbedürftig ist. Das Thema ist diskutiert worden vor dem Hintergrund, gibt es überhaupt irgendwie eine Möglichkeit, unter IAS 12 das Ganze anders zu sehen? Das hat man verworfen und hat gesagt, nee, der IAS 12 hat klare Regeln, wie die latenten Steuern zu ermitteln sind, und zwar sowohl auf der Ebene der Einzelgesellschaft mit dem einen Asset drin, als auch auf der Ebene der Muttergesellschaft dieser Einzelgesellschaft, und dass ich die nicht in irgendeiner Form dann miteinander verrechnen kann. Und aufgrund dessen hat man dann gesagt, nee, also zu diesem Thema können wir nichts weiter sagen, und das ist, wenn dann, etwas, was man sich im Rahmen der Überarbeitung von IAS 12 gegebenenfalls nochmal ansehen muss. Aber rein konzeptionell können wir diesen Fall jetzt nicht im Rahmen einer Interpretation lösen. Insofern haben wir entschieden, das nicht auf die Agenda zu nehmen, vorläufig.
Schade.
Ja,
versteht das. Wir haben gedacht, wir hatten das bei uns auch auf der Agenda. Wir waren, lass das liegen, und jemand anders kommt jetzt mit einer guten Lösung, weil ich verstehe, dass man das vom Standard zu liest. Aber was natürlich dabei rauskommt, ist natürlich, was ich da bilanziere, entspricht eindeutig nicht dem, was in Zukunft dann passieren wird. Ja. Und das ist halt ein bisschen das Problem, wo ich dann auch verstehe, dass jemand sagt, was soll das, also was ich da bilanziere. Weil ich sage, ich habe das ja gerade deswegen in diesem Corporate Wrapper drin, weil es gewisse steuerliche Vorteile hat. Und jetzt tue ich so in der Bilanzierung, weil ich in zwei Schritten vorgehe, als wenn ich eben halt den Verkauf oder wie eben halt am Ende das nicht mit diesem Corporate Wrapper mache. Und dann kommt dann halt was raus, was. Aber ich verstehe, dass man im Moment sagt, hier der Standard gibt da nichts anderes her. Aber das kann das Board ja schnell lösen.
Ja, wobei wir auch diesmal nicht entschieden haben, wenn, dann wäre es ein breiteres Projekt für das Board, aber nicht im Rahmen kurzfristiger Konsultationen. Also ich glaube, das Thema wird kurzfristig nicht beim Board ankommen. Gut, ich meine, Guido, wenn du wirklich meinst, dass es da sinnvoll ist, nochmal einen weiteren Hinweis zu geben, dass das Thema eine hohe Relevanz hat und dann müssten wir überlegen, ob wir das in irgendeiner Form kommentieren oder hier aufnehmen.
Ich würde vielleicht nochmal gucken, dass wir einfach mal bei den Constituents nochmal, ich weiß nicht, ob man das besonders nochmal nachfragen kann, oder mal darauf hinweist, da ist ein Thema, dass, wenn das in die Richtung geht, dann führt das halt zu einer Bilanzierung, die jetzt intuitiv nicht unbedingt eingängig ist. Ich sehe halt nur nicht am Ende, wie ihr schon gesagt habt, wie das IC da sich über den Standard hinwegsetzen kann. Ich glaube, jeder sieht ein, das kommt zu einer Lösung, die jetzt nicht so unbedingt Sinn macht, aber ohne den Standard zu ändern, wird es halt schwierig.
Das nächste Thema, IAS 34, und zwar die Frage, inwieweit kann ich ein kondensiertes Cashflow-Statement, gegebenenfalls eben nur aus drei Zeilen, im Zwischenabschluss veröffentlichen. Ich nehme das Ergebnis mal vorweg. Man möchte das nicht auf die Agenda nehmen und sagt auch, na, der IAS 34 sagt eigentlich in Paragraphen 15 und 25, dass die Informationen notwendig sind, eben um die Informationen zu geben sind, die notwendig sind, das Geschäft des Unternehmens zu verstehen. Und das ist für mich wieder eine Entscheidung, die weder Fisch noch Fleisch ist. Sprich, es ist dann wiederum judgmental, ob ich jetzt angebe und sage, es ist für User relevant oder nicht. Und eigentlich ist es kein Ergebnis in irgendeiner Form. Auch aus der Perspektive von Enforcern wird man da jetzt meines Erachtens Schwierigkeiten haben, eben nach wie vor Unternehmen, die nur eine ganz stark verkürzte Cashflow-Rechnung darstellen, zu enforcen. Gleichwohl ich mir vorstellen kann, wenn das eben das einzige Unternehmen ist im Vergleich zu der großen Bandbreite der Wettbewerber, dass man dann natürlich schon darauf verweisen kann und sagen, ja, scheinbar ist es doch in irgendeiner Form sehr relevant für euer Geschäft. Aber es ist keine konkrete Aussage zu dem Punkt. So deutlich, denke ich, kann man es formulieren. Dann ein IAS 39-Fall. Die Frage der Klassifizierung eines hybriden Instrumentes. Dieses hybride Instrument hatte jede Menge Optionen wieder drin. Und die Frage war, ist das Ganze Eigenkapital oder Fremdkapital? Man hat es nicht auf die Agenda genommen mit dem Hinweis, wir wollen also solche Instrumente, wir wollen keine Struktur.
Nicht mehr sehen.
Genau, ja, wir wollen solche Instrumente nicht mehr sehen. Wir werden solche Eingaben nicht mehr bearbeiten. Nein, das nicht. Aber man hat gesagt, okay, das ist dann wieder Case Law und man hat auf Basis der Prinzipien von entsprechend vielleicht demnächst auch IFRS 9 das Ganze zu beurteilen, hat nochmal darauf verwiesen, dass aus Holder-Perspektive für Derivate und die Separierung von Derivaten bei IFRS 9 demnächst veränderte Regeln eben auch zum Tragen kommen, hat aber keine konkrete Aussage zu dem Instrument als solchen getroffen. Kann man jetzt sicherlich auch kritisieren. Ich glaube noch nicht, dass man damit wieder weit kommen wird. Also wenn man sich immer fragt, was können wir denn oder was wollen wir erreichen? Wir haben, ich meine, der Große, was Sie machen könnten, meines Erachtens, ist, wenn wir darauf verweisen, dass 32 und 39, wir hatten das ja in dem Comment Letter aufgenommen, gegebenenfalls, wenn das Update raus ist, dass Sie sich die Fälle hier rauspicken und die potenziell noch mit anfügen, dann sind wir ganz up to date. Wenn wir das kritisieren, dass man da vermeintlich immer so einen Umweg drum macht und dass es irgendwie, selbst wenn auf Prinzipien verwiesen wird, es doch teilweise immer sehr schwer fällt, dass diese Prinzipien erkannt oder gegebenenfalls missverstanden werden und deshalb dann nochmal eine deutlichere Guidance notwendig erscheint, macht vielleicht Sinn, das aufzunehmen.
Also eine Entscheidung, die wäre wirklich mal hilfreich, der ist man damals 2008 aus dem Weg gegangen, die haben wir damals eingereicht als Pair, nämlich die Frage, die Ausdrücke Equity Instrument und Debt Instrument für Halter und Issuer identisch sind oder nicht.
Ich meine, da gäbe es eine Aussage, dass das nicht der Fall ist. Also ja. Ich habe das stark im Hinterkopf.
Ja, das wird doch irgendwo...
Die gibt es auch.
Ja. Die ist nur insofern nicht sinnvoll, weil im Standard genau das Gegenteil steht. Also das, im Standard steht nämlich drin, dass die Definition praktisch nach 32 erfolgen soll, was dann impliziert, dass es eben die Issuer-Perspektive ist. Ich halte das Ergebnis, was da rausgekommen ist, für hilfreich, dass man sagt, nein, du musst schon deine Situation als Holder einschätzen. Aber dann hätte man noch einen Schritt weiter gehen sollen und sagen sollen, okay, das sind wirklich zwei getrennte Paar Dinge und wir haben wirklich nur die Definitionsmerkmale im Grunde übernommen, aber nicht die Klassifizierung, die da hinten mit dran hängt.
Ich finde das auch interessant. Ich bin auch bei dir. Als ich das gelesen habe, habe ich auch gesagt, eigentlich müsste das deckungsgleich sein. Aber wenn man sich in der Community umhört, sagt einem jeder, nein, das muss nicht so sein. Und wenn man dann aber einsteigt in die Diskussion und sagt, ja, dann erläutert mir doch mal, warum hier in den Paragraphen das drin steht, dann ja, also es gibt auch Gegenargumente, die teilweise auch am Standard irgendwo festgemacht werden. Ich würde einfach mal sagen, das ist nicht eindeutig. Also, ich finde es schon interessant, dass da jetzt gesagt wird, das ist so. Ja, da saßen auch einige Leute am Tisch, kann ich mir vorstellen, von unseren Vertretern, die dann eher der Meinung ist, das ist so. Argumente werden dann manchmal eben halt zurückgehalten. Ja, ich komme immer wieder auf dasselbe Thema, was so ein bisschen dann frustrierend ist auch irgendwo mal. Aber immerhin, wenn das eine Aussage wäre, ich weiß halt jetzt nur nicht, ob auf der Grundlage sich da viel ändert, weil das ist ein Niffrig und ich kann mir wieder vorstellen, dass Leute kommen und sagen, ja, aber in dem Stall hier, da steht was anderes in dem Paragraphen. Ob das viel hilft?
Also ich meine, das Thema geht ja durch IFRS 9 nicht weg. Ja, und wenn ich mir jetzt im Grunde genommen diese ganzen strukturierten Klamotten angucke, die ihr da jetzt über die letzten Monate betextet habt, wenn ich mir allein mal diese ewig laufenden Anleihen angucke, ja, wo man sagt, das ist aus Issuer-Sicht ist das Equity, dann bedeutet das aber, dass ich als Holder demnächst dafür die OCI-Option ziehen kann. Was, wenn ich mir das Ding als Debt-Instrument angucke, garantiert nicht der Fall wäre, weil man sagen würde, das ist so hochgradig strukturiert, da sind keine normalen Zahlungsströme drin, das muss auf jeden Fall durch die GNV bewertet werden. Also das hat schon erhebliche Konsequenzen. Und wenn man der Frage immer wieder aus dem Weg geht, glaube ich, tut man einfach der Community keinen Gefallen.
Das ist die Frage, was wir mit den Kommentaren machen. Ob wir die Kommentare aufnehmen und nochmal, ich sag mal, darauf hinweisen. Und das irgendwie in unserem Feedback.
Ja, wir müssen ja erstmal aufs Update warten. Wenn da eine eindeutige Aussage, ein Satz steht da drin, ja, das kann zu unterschiedlichen, das ist nicht deckungsgleich, dann müsste man vielleicht die Frage stellen, ist das so, weil es ist eigentlich nicht eindeutig. Ja, also ich halte das für, wie gesagt, am Ende wird es nicht viel bringen, weil es wird weiter Leute geben, die auf den einen Paragraphen verweisen und sagen, ist ja schön, dass ihr da einen Niffrig habt, aber interessiert mich eigentlich nicht. Man müsste eigentlich mal warten, ob es wirklich eine klare Aussage gibt und danach kann man dann eben halt auch nochmal überlegen, wie man darauf antwortet.
Vermeintlich wird es diese klare Aussage, dass es eine unterschiedliche Sichtweise geben kann, nicht geben, sondern man wird dann sagen, das Instrument ist zu spezifisch und auf dieser Basis wird keine Wertung getroffen. Ich sage ja immer, die Kollegen dort sind vom Wording auch bewusst wahrscheinlich durch einen Diplomatenlehrgang gegangen, um die Sachen eben so auszudrücken, dass sie auf der einen Seite sich verbindlich anhören, auf der anderen Seite möglichst wenig Angriffsfläche bieten, was aus der Perspektive von Standardsetter auch meines Erachtens legitim ist. So, dann gab es, wie ich finde, noch zwei sehr interessante Themen. Das eine ist ein IFRIC 14 Thema gewesen. Da geht es im Prinzip darum, Asset Ceiling und wie sieht es aus, wenn der Trustee mehr oder minder freie Hand hat, mit dem Überschuss das zu machen, was er eigentlich will. Also habe ich dann überhaupt noch ein Asset oder nicht? Also wenn ich einen entsprechend overfunded Plan habe. Und das zweite ist die Frage IAS 19, Employee Benefits. Wie habe ich vorzugehen, wenn ich ein Plan Amendment oder Curtailment mache in Bezug auf Remeasurement. Beide Themen sind von der Agenda runtergefallen. Was ich aber auf der Tonspur nicht mit Mikrofon an vernommen habe, ist, dass man sich wohl bei beiden Themen auch Vortag oder in den Vortagen in sehr viel intensivere Diskussionen gestürzt hat, als man ursprünglicherweise vielleicht vermutet hätte, Ich weiß nicht, ob es jetzt, also ob das dadurch bedingt war. Wir hatten auch, also eigentlich war unsere Meetingzeit an der Stelle auch vorbei. Insofern hätten wir stark überziehen müssen. Also diese Themen sind auch wieder Vorlage beim nächsten Mal. Was vielleicht bedingt, dass wir uns oder wir das als Chance nehmen könnten, um uns das zweite Thema, nämlich Remeasurement by Amendment oder Curtailment, gegebenenfalls im Vorfeld auch schon mal anschauen, beziehungsweise in welche Richtung das Ganze geht, je nachdem, wie viel Zeit bei der nächsten Sitzung entsprechend ist. Damit soweit zum Update.
Und dann habe ich Themen vernommen, die ich dann im April in die Sitzung wieder mitbringe.
Damit sind wir am Ende der Fahnenstange angekommen, oder?
Also von meiner Seite gibt es zu Interpretationsaktivitäten und damit zu Top 10 nichts weiter.